Wie genau kann eine Atomuhr messen?
10 hoch minus 34.
Das ist leider das, was wir meinen, dass wir in dem Weltall haben können. Also die Atomuhr kann das nicht.
Millionstel.
Das ist zu wenig.
Milliardstel
sind 10 hoch minus 9. Die Frage ist, wie kann man so genau messen? Dazu braucht man in der Physik einen sogenannten Regelkreis. Wie funktioniert der? Nur ganz kurz. Ein Cäsiumatom wird angeregt und dadurch wird das Elektron in eine höhere Stufe gebracht und fällt wieder zurück. Und die Zeit, wo es wieder zurückfällt, das ist genau 10 hoch minus 9, also 1 Milliardstel Sekunde. Und diese 10 hoch minus 9, 10, also diese 1 Milliardstel Sekunde, die kann ich jetzt mit einem elektrischen Feld messen. Es gibt einen Impuls. Und dieser Impuls sagt sozusagen der Uhr, ich bin da. Es kann aber passieren, dass das nicht genau funktioniert. Und dass die Atomuhr sozusagen dann falsch geht. Und da kommt jetzt der Mensch herein und sagt, ich mache eine Regelung. Wenn du da hereinkommst und dieses ionisiert, sozusagen anregst, dann prüfe ich, ob das richtig ist, wie du angeregt hast. Weil wenn es falsch ist, dann korrigiere ich das Ganze. Das heißt, es wird dann eine Regelung durchgeführt, damit die Uhr immer exakt läuft. Jetzt haben wir Wissen vermittelt. Und ich habe letztes Mal schon bei der Predigt gesagt, Wissen, deswegen bin ich eigentlich nicht da, dass ich Wissen allein vermittle. Sondern ich möchte eigentlich ein Vorbild bringen, dass wir alle Vorbilder sind. Kannst du dich erinnern? Dass es um Vorbilder gegangen ist. Das heißt, was kann ich jetzt mit der Regelung, mit dem Regelkreis als Vorbild nehmen? Nun, ich hoffe, ihr werdet staunen, dass wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament eine Regelung haben, einen Regelkreis. Der Regelkreis fängt an mit Gottesfurcht. Jede Regelung braucht einen Initiator. So wie jetzt das Elektron gesprungen ist, so muss bei uns irgendetwas gesprungen sein, damit wir überhaupt in die Regelung hineinkommen. Ist das überhaupt verständlich, was ich dazu? Dass wir auch im Glaubensleben eine Regelung brauchen. Ich habe auch nicht geglaubt, dass man Physik mit Glauben verbinden kann. Gell? Ja, das ist unheimlich, was man alles in der Bibel als Physik kriegt. Das heißt, die Gottesfurcht ist sozusagen jetzt mein Sprung auf ein höheres Niveau. Und jetzt ist aber die Frage, kann ich auf diesem Niveau immer bleiben? Antwort heißt, nein. Ich springe wieder zurück, weil ich bin wieder mal in Sünde gefallen, ich springe wieder zurück. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form, muss ich sozusagen jetzt in die Regelung Gottes hineinkommen. Gott muss jetzt ununterbrochen mit mir einen Regelkreis durchführen. Das heißt sozusagen, diese Gottesfurcht bedeutet nichts anderes als im Hebräischen Aman und heißt fest, sicher, zuverlässig, verlässlich. Das heißt, der erste Schritt, den ich zu Gott machen muss, ist, dass ich sage, ich bin sicher, dass du mein Gott bist. Glauben für Gott heißt, Glauben heißt Gott unbedingt für treu halten. 1. Mose 15,6 bitte.
Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.
So fängt das an. Wie hat es mit Abraham angefangen? Gott hat zu Abraham gesagt, geh. Und er hat gesagt, okay, mach's. Er vertraute Gott und das rechnete Gott ihm an. Das ist Gottesfurcht. Somit beginnt der Regelkreis. Ja, aber wie geht es jetzt weiter? Von Gottesfurcht muss es ja irgendwie weitergehen. Das heißt, der nächste Schritt zum Regelkreis ist Gehorsam. Na, das ist etwas, was wir nicht gern haben. Nicht? Wer will schon gern gehorsam sein? Ich meine, wo kommen wir denn da hin?
dass wir da immer nur auf Gehorsam bauen oder sonstiges. Aber wenn wir im Regelkreis Gottes sein wollen und bleiben wollen vor allem, dann müssen wir diesen Regelkreis auch einhalten. Das heißt, nach der Gottesfurcht kommt immer Gehorsam. Wenn ich vertraue, dann muss ich auch sozusagen in irgendeiner Form zu einem Tun kommen. Allerdings zum Tun brauche ich Schritte. Und der erste Schritt, der zum Tun führt, ist dann Gehorsam. Gehorsam heißt sozusagen nichts anderes als seinen Geboten glauben. Und daher möchte ich bitten, dass jemand vorliest Psalm 119, 66 bis 68.
Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube, deine Antworten. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Du bist gütig und feindlich, lehre mich deine Weisungen.
Wir sehen, wir können nicht aus uns selbst irgendetwas lehren oder gelehrt werden. Wir müssen gelehrt werden. Wenn wir einmal lehren wollen, müssen wir zuerst gelehrt worden sein. Wie kann zum Beispiel ein Elternteil Kinder lehren, indem sie vorher selber Kinder waren? Oder? Das heißt, sie müssen erst durchlaufen das Ganze, damit sie überhaupt zu einer Lehre kommen. Das heißt, ohne Gottesfurcht komme ich nicht zum Gehorsam, daher kann ich auch nicht glauben dann, was Gott sagt. Aber wenn ich gehorsam bin, dann glaube ich das, was Gott mir sagt. Es ist nicht Zufall, dass er so ist mit mir. Aber damit sind wir mit dem Regelkreis, wie ihr seht, noch nicht fertig. Wir sind erst sozusagen ein Viertel weiter. Der nächste Schritt ist Vertrauen. Deshalb, weil ich gehorsam bin, heißt es noch lange nicht, dass ich wirklich vertraue. Ich kann auch gehorsam tun, aufgrund dessen, damit ich keine Strafe kriege. Aber ich bin nicht überzeugt davon. Wie viele Schüler lernen heutzutage in der Schule Dinge auswendig, aber glauben dann es nicht dran, oder? Hauptsache, ich habe eine Prüfung hinter mir mit einer guten Noten. Erledigt der Fall. Wenn ich so mit Gott umgehe, dass ich sage, weißt du, ich lerne das für die auswendig, jede Menge Verse von mir, als die ganze Bibel, nur damit du mit mir zufrieden bist, aber glauben tue ich nicht dran. Wenn ich so denke, habe ich den Regelkreis unterbrochen. Ich kann nie zu wirklich diesem Gottvertrauen, diesem tiefsten Gottvertrauen, kann ich nie kommen. Und im Hebräischen heißt es Batach. Das heißt, sich verlassen auf Gott. Es ist unumdingbar. Er ist, wie er ist, und das ist er. Ich kann nicht dran rütteln, ich hätte gern einen anderen Gott. Das ist nicht möglich. Wenn ich gern einen anderen Gott hätte, dann habe ich kein Vertrauen zu diesem Gott, der er ist. Und deshalb möchte ich bitten, Psalm 91, 1 und 2.
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Also noch besser, auf den ich vertraue. Das ist eigentlich noch die bessere Aussage. Das heißt, wir brauchen, und jetzt sehen wir schon, wir kommen schon langsam zum Kreis, nicht? Gottesfurcht bedingt Gehorsam. Gehorsam allein ist aber nur immer zu wenig. Ich muss auch vertrauen diesem Gott. Und erst dann, wenn das geschehen ist, dann kann ich zum nächsten Teil kommen, nämlich zum Tun. Zum Tun. Das heißt, wenn ich einmal dort beim Tun bin, dann ist es etwas schon, wo ich sage, ich habe zumindest den Sprung geschafft. Das heißt, beim Tun geht es darum, Hebräisch wieder Chasach, Zuflucht suchen, sich bergen. Das heißt, beim Tun möchte ich nicht nur das für mich allein, sondern ich möchte mich irgendwo wirklich geborgen fühlen. Ich möchte wirklich in diese Gemeinschaft hinein. Warum kommt sie eigentlich heute zum Gottesdienst? Nur damit sie irgendwas hört? Oder wollt ihr nicht auch die Gemeinschaft euch drinnen bergen? Ihr habt hier einen Zufluchtsort, der anders ist als draußen in der Welt. Wenn wir das hier nicht praktizieren können, dass wir wirklich ein Zufluchtsort ist, der anders ist als in der Welt, dann haben wir unsere Aufgabe verfehlt. Dann ist am gescheitesten, wir gingen wieder heim, pampfen uns an und gingen sozusagen zum Frühschoppen. Wir sind hier eigentlich, um zu demonstrieren, dass wir eine andere Art der Gemeinschaft pflegen. Eine Gemeinschaft, die zum Tun führt. Und da möchte ich bitten, Psalm 7,2 bitte.
Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Bring mich in Sicherheit von meinem Verfolger.
Wir sehen schon, hier wird auch ausgedrückt, dass eigentlich die Zuflucht notwendig ist, weil Verfolger da sind. Wir sind sozusagen nicht in einem Schutzschirm, sozusagen in einer Käseglocke und da kann uns nichts passieren. Sondern wir sind eigentlich ausgesetzt der Welt. Und weil wir ausgesetzt sind der Welt, ist automatisch auch klar, dass wir verfolgt werden in irgendeiner Form. Und dadurch leiden wir auch. Wir leiden vielleicht nicht als Märtyrer, das ist schon richtig. Aber jeder weiß, wenn er zu Hause jemanden hat, der nicht im Glauben steht, das ist ein Leidenskampf. Jeder in der Firma, der weiß, dass dort eigentlich mehr Ungläubige sind als Gläubige, das ist ein Leidenskampf, das zu bestätigen, ich bin im Glauben. Aber ihr seht, der Kreis ist noch immer nicht geschlossen. Das heißt, aufgrund dessen, dass ich Zuflucht suche und Zuflucht finden muss, dass ich mich berge, muss ich wiederum zurückkommen zur Gottesfurcht. Das heißt, erst dann, wenn ich wieder in die Gott selbst meine Zuflucht finde, dadurch mehr wieder in die Gottesfurcht weiter tun kann, habe ich einen Schritt gemacht in eine höhere Ebene. Das heißt, ich bin zuerst zurückgefallen, gehen wir wieder zu dem Elektron, ein ganz einfaches physikalisches Beispiel. Das Elektron springt drauf, eine Milliardstelsekunde bleibt, springt es wieder zurück. Und so geht es mit uns auch. Wir sind nicht dauernd oben. Aber wir haben die Chance, wenn wir diesen Regelkreis immer wiederum vervollständigen, können wir immer wiederum in Gott selbst ruhen, damit wir wieder zum Tun kommen. Und der geht wiederum nur über Gehorsam, Vertrauen, Tun. Merkt ihr, was das für ein super Regelkreis ist? Und das ist schon im Alten Testament. Und nachdem Gott unveränderlich ist, muss es ja im Neuen Testament genauso sein, oder? Also schauen wir uns das im Neuen Testament an. Der Glaube geht immer von Gott aus. Unser Glaube ist ein Reagieren auf das, was die Person, nämlich Gott, ist, sagt und tut. Wir sind abhängig davon, was Gott uns zu sagen hat. Viele meinen, ja, ich sage Gott, was ich will und er macht's. Da sind wir aber dann nicht im Regelkreis. Dann haben wir unseren eigenen Regelkreis und da muss ich euch leider sagen, um den schert sich Gott gar nicht. Wenn das nicht sein Regelkreis ist, sind wir in unserem eigenen und da sumpfen wir halt dann dahin. Wir Dumpfbacken. Sondern wir sollen eigentlich immer, Gott möchte uns immer heben. Er möchte uns in eine höhere Stufe bringen. So wie das Elektron, von Zeit zu Zeit kriegt es wieder einen Impuls, zack, und springt wieder auf, Milliarden Sekunden, ist wieder unten. Dann geht es wieder Bums, Impuls, und so geht es bei uns mit Gott auch. Die Frage ist, lässt da jemand Bums von Gott geben? Das Elektron kann sich nicht aussuchen, nicht? Weil da bin ich derjenige, der ihm den richtigen Impuls gibt. Nicht? Aber Gott gibt mir auch immer einen richtigen Impuls, nur her immer drauf, das ist die Frage, nicht? Okay, das heißt, es geht darum um die Person. Deswegen erinnert euch, was ich letztes Mal gesagt habe. Wem glauben wir? Könnt ihr euch noch erinnern? Wem glauben wir? Es muss immer Gott sein, der das ist, der in unserer Mitte steht. Und das ist nicht nur ein Fürwahrhalten und schon gar nicht meine eigene Leistung. Weil ich nur sage, ja okay, du sagst das, okay, dann wird schon stimmen. Dann fehlt mir weder der Gehorsam noch das Vertrauen. Es fehlt mir alles. Und ich komme nie eigentlich wirklich zu dem Tun, das Gott von mir haben möchte. Und schon gar nicht eigentlich wieder in die höhere Stufe. Ich bleibe dauernd unten im Sumpf sitzen. Also schauen wir uns den ganzen Regelkreis noch einmal an. Aber jetzt nicht fürs Alte Testament, da haben wir schon. Jetzt schauen wir uns fürs Neue Testament das Ganze an. Also, schauen wir mal. Gottes Furcht fängt an mit Matthäus 10, 28, bitte.
Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag, in der Hölle.
Meine Lieben, in diesem Vers wird eigentlich beschrieben, Gottes Allmacht und wie Gott sich selbst definiert. Gott definiert sich als der, der alles in seiner Hand hat, nicht nur das Leben, sondern auch die Hölle. Und die Frage ist, wo wollen wir hin? In welchem Teil wollen wir sein? Wollen wir sein mit Gott? Gottes Furcht? Erinnert sich, haben wir gesagt, ist ja Gott. Wollen wir mit Gott sein und mit ihm das Leben haben, weil ja Gott das Leben ist, so wie er die Liebe ist? Oder wollen wir uns selbst bestätigen und sozusagen unseren eigenen Regelkreis machen? Und damit kommen wir aber nicht zum Leben, sondern mit unserem eigenen Regelkreis kommen wir immer nur in den Tod, und zwar in den ewigen Tod. Und das ist die Frage. Haben wir gestern schon gehabt, gehen wir schon. Also, das heißt sozusagen, wollen wir wirklich in diesen Tod hinein? Oder will ich mit Gott leben? Du musst warten, bis er abgekühlt ist. Ich habe aber keine Zeit, weil sonst drängt die Zeit als solches. Also muss ich leider weitermachen. Das heißt, der nächste Schritt wäre, wie wissen wir ja schon, von Gottesfurcht führt zu Gehorsam. Also muss irgendwas im Neuen Testament auch über Gehorsam sein. Achso, ja, nutzt man nichts, wenn ich da weiter tue. Okay, dann sage ich es an. Matthäus 7,21 bitte.
Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmel eingehen, sondern der den Willen meines Vaters im Himmel tut.
Wir sehen hier schon, Jesus selbst sagt das, viele sagen Herr, Herr, aber sie sind eigentlich nicht sein. Das ist ein falsches Elektron. Und mit einem falschen Elektron, das springt nicht auf die richtige Lebensleiter, auf die richtige Lebensstufe. Das heißt, die Frage ist wiederum, willst du ein Elektron sein, mit dem Gott was anfangen kann, dass er wirklich zum Leben führt, oder willst du mehr ein Elektron sein, das eigentlich zu nichts da ist? Also vergeht. Und das ist unsere Entscheidung. Deswegen heißt es ja auch, wir sollen ja in den Gehorsam hineingehen, weil wir ja Gott vertrauen. Und da gibt es in den Sprüchen so eine super Sache. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder der Weisheit. Also ich möchte mit der Erkenntnis beginnen, ist der Anfang der Erkenntnis. Und was ist da das Wesentliche? Es ist der Anfang, noch nicht das Ende. Das heißt, ich muss immer wieder in den Regelkreis zurückkommen, damit ich jedes Mal aufs Neue anfange, eine Erkenntnis zu haben. Das heißt, Gottes Furcht ist wichtig, damit ich also zur Erkenntnis komme. Das ist also und Erkenntnis folgert Gehorsam, fordert Gehorsam. Aber wiederum, der Regelkreis muss ja geschlossen werden, das heißt, ich muss ja zum Vertrauen kommen. Und dazu brauche ich jetzt Matthäus 6, 31 bis 33, bitte.
Was war, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen allen fragt ihr die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden.
Er sagt hier eindeutig, dass wir in der Welt Sorgen haben, ist ihm klar. Es ist also nicht ein ferner Gott, der sagt, kümmert euch selber drum. Er sagt, es ist mir klar, dass ihr Sorgen habt in der Welt. Aber das sollte nicht eure primäre Sorge sein. So wie wir zuerst gelesen haben, sorgt euch nicht um das, um diejenigen, die euch den Leib nehmen können und die Seele nicht. Sondern sorgt euch viel mehr um den, der den Leib und die Seele nehmen kann. Und genauso ist es hier. Dass wir Sorge in der Welt haben, ist normal. Aber er sagt, primär sollte nicht das überwiegen in deinem Leben. Weil wenn das überwiegt in deinem Leben, ist ein falsches Elektron. Du kehrst nicht in meinen Regelkreis. Das heißt, ich muss in diesem Regelkreis bleiben, indem ich zunächst einmal sage, Herr, was willst du? Trachte zuerst nach dem, was droben ist. Was ist deins? Und aus dem möchte ich lernen, damit ich in dieser Welt bestehen kann, zu deinem Wohlgefallen. Das heißt, ich brauche unbedingt dieses Vertrauen zu Gott wieder. Weil ohne dieses Vertrauen komme ich nicht zur Tat. Galater 5, 6 bitte.
Denn in Christus Jesus gibt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist.
Es geht hier wiederum, es muss ein Glaubenswerk sein. Und da haben wir gestern jede Menge geredet über Glaubenswerk. Das heißt, das Glaubenswerk ist nicht immer nur an unseren weltlichen Taten messbar, sondern das Glaubenswerk ist etwas, was aus meiner Seele herauskommt. Die Frage ist, wie viele Werke tust du aus deiner Seele? Oft ist es ja so, du tust Werke und weißt gar nicht, ob es aus der Seele kommt oder nicht. Aber irgendwann kommt es zum Vorschein, wenn es aus der Seele war. Denn dann wird es offenbar oder sichtbar. Und erst dann war es, ah, das war wirklich ein Werk des Glaubens. Es heißt ja, wir sollen sozusagen in diesen Werken, die Gott zuvor bereitet hat, sollen wir ja drinnen wandeln. Das heißt es ja. Das heißt, es gibt solche Werke, nur oft merkt man es nicht, dass das so ist. Aber wir sollen das eben tun. Deswegen sagt Jakobus hier eindeutig, sagt, seid aber nicht nur Täter,
nicht nur Hörer.
Aha, also wie gesagt, ihr hört jetzt und jetzt müsst ihr gut aufpassen, was nachher kommt, nicht? Seid also nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Und wenn ich aber das tue, dann schließt sich der Kreis, denn dann komme ich wieder zur Gottesfurcht und ich habe mehr von Gott, weiß wieder mehr, empfinde mehr, mein Leben ist mehr mit Gott verbunden und das Ganze fängt von vorn wieder an. Das ist ein Regelkreis, meine Lieben, ein biblischer. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Das müsste man in der Schule einen Physiker dazu. Das heißt, die Frage ist jetzt, Glauben heißt, Gott besser kennenlernen. Merkt ihr das? Es geht immer zu Gottes Furcht zurück, oder? Das heißt, Glauben heißt, Gott besser kennenlernen. Und jetzt kommt, und nicht nur noch mehr Bücher studieren. Es ist nicht schlecht, wenn ich Bücher studiere, also wenn ich zum Beispiel die Bibel studiere, ist super. Warum? Weil hier drin steht, wie ich Gott besser kennenlernen kann. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass wir immer wiederum sozusagen uns erfassen dürfen. Was muss ich tun, damit ich Gott besser kennenlerne? Und damit sind wir beim nächsten. Wie sollen wir glauben? Und da sind unheimlich viele Möglichkeiten gegeben, die wir jetzt ganz rasch durchgehen. Wir sollen zumindest einmal im Glauben leben. Irgendwer ist so lieb und liest. Steht eh da.
In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben und von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat, sich selbst für mich
hingegeben hat. Genau. Das heißt, wir sehen hier, das Leben heißt nicht nur Essen und Saufen. Und vielleicht hier und da auch noch vielleicht Gemeinschaft mit dem anderen Geschlecht haben. Sondern Leben heißt eigentlich, sich verlassen darauf, dass Christus in mir lebt. Weil er mich erwählt hat zum Leben. Darum geht es. Also ist er mein Leben. Bitte. No, irgendwer.
Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in
hier sehen wir eigentlich schon einen kleinen Regelkreis, wie der eine Satz schon einen Regelkreis hat. Wir sollen also in Christus selber haben, was wir empfangen haben, so sollen wir was auch tun, nicht? Okay? Und was soll es sein? Wir sollen eigentlich in der Danksagung weitergehen. Danksagung kann ich aber nur haben, wenn mir mehr Gottesfurcht ist. Ne? Da ist eigentlich in sich schon ein kleiner Regelkreis drinnen. Nur wer liest das außer? Das ist die Frage. Ne? Aber Leben ist nicht allein, sondern es geht jetzt auch, wir sollen stehen im Leben. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sagt Paulus, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Das heißt, die Arbeit im Reich Gottes, in diesem Regelkreis zu arbeiten, ist eigentlich Freude. Und wenn jetzt so in die Runde reinschaut, die meisten. Wo ist die Freude bei euch, dass ihr heute direkt im Regelkreis seid? Oder bin ich so ein Vatertyp? Gute Ausrede, einverstanden. Gute Ausrede, einverstanden. Aber es geht darum, wie ihr seht, es geht wieder um was. Ohne Freude kann ich eigentlich nicht stehen im Glauben, denn der Glaube soll mich eigentlich zur Freude führen. Das aber nicht allein. Wir sollen auch wandeln, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir leben noch im Glauben, nicht im Schauen. Aber eines Tages, wenn wir sozusagen fertig sind mit den ganzen Regelkreisen, bis er uns so lang sozusagen herumgeschwirrt hat, bis wir endlich so sind, wie er ist, auf der höheren Ebene bleiben können, dann werden wir schauen. Na, dann werden wir erst schauen. Aber wir sind noch nicht fertig. Ausharren, euch. Wer hat schon viel Geduld? Ha? Aufzeigen, wer viel Geduld hat. Patsch! Also, ausharren. Es geht hier sozusagen um Mose einmal zunächst einmal. Ja? Verließ er Mose Ägypten. Mose hat sehr viel auf sich nehmen müssen. Vor allem mit seinen Glaubensgenossen. Und hat er aufgegeben? Das ist ausharren. Das heißt, wir sollen wahrlich bis zum Ende ausharren, bis uns Gott sozusagen die Last wegnimmt. Wer kann sich an das noch erinnern, wie ich damals mit dem Stuhl da gesessen bin, da gestanden bin. Ja, wie war denn das? Mit dem Sessel da. Das war sozusagen Hypomonie und Makrothymia, Geduld und Langmut. So lang soll ich Geduld haben, bis mir Gott das eigentlich wieder wegnimmt. Ui, und da haben wir alle miteinander ein Problem. Ich bin der Erste, der da ein Problem hat damit. Weil ich hätte auch lieber gesagt, bitte Gott, kannst du nicht endlich schon weitermachen? Ich will nicht mehr das, dann weißt du, meine Schultern, außerdem bin ich schon fast 70, es wird schon langsam, das tut nichts. Bis er es wegnimmt. Auch Mose musste so lange aushalten, bis es Gott ihm weggenommen hat. Bis er gesagt hat, jetzt schau rein dort, so wird's und jetzt stirbst. Erledigt der Fall. Gerechtigkeit wirken ist das Nächste, was wir tun sollen. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwenrachen verstopften. Das heißt, wir müssen in der Welt bestehen. Wir können nicht sagen, die Welt überwältigt mich, weil ich halte es in der Welt nicht mehr aus. Sondern wir müssen durch Gott sagen, die Welt ist für mich gestorben. Ich lebe zwar noch immer drinnen, aber eigentlich kehre ich nicht mehr dazu. Und das ist das, was wir gestern am Abend besprochen haben. Nicht bei euch, also woanders. Wo wir gesagt haben, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt punktuell etwas mache, es geht um ein Prinzip. Wie kann ich mich wirklich von der Welt draußen unterscheiden? Woran erkennt die Welt draußen, dass ich anders bin? Und das geht nur über die Prinzipien Gottes, indem ich die Prinzipien Gottes ohne Wenn und Aber akzeptiere und annehme. Das heißt noch lange nicht, dass ich sie alle ausführen kann. Aber ich akzeptiere sie. Das Tun ist wieder was anderes. Aber ich möchte in diesen Prinzipien leben. Ich sage sie auch. Und wenn ich daneben haue, dann bin ich der Erste, der das zugibt. Denn das unterscheidet mich von der Welt. Zugeben, Schuld oder Sünde gibt es in der Welt heute nicht. Das ist es. Aber sind wir noch immer nicht fertig. Wir sollen auch kämpfen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Der Regelkreis ist nicht dazu da, dass wir uns jetzt da zurücklehnen und sagen, jetzt mache ich ein gutes Ruhekissen, weil ich habe die Bibel da drunter unter meinem Hinterhaupt, reicht. Sondern ich bin eigentlich dazu da, um zu sagen, weil ich die Bibel im Kopf habe, möchte ich das auch nach draußen tragen und das ist ein Kampf. Denn wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen mit einer Macht, die eigentlich unsichtbar ist. Aber sie ist wirksam, tagtäglich. Und gegen die sollen wir kämpfen. Deswegen sollen wir auch gute Zeugen sein. Und als letztes sagt uns Gott, wenn wir so den Regelkreis beenden, dann werden wir auch siegen. Und das ist super. Weil ich habe eine Hoffnung. Das heißt, ich habe etwas, wo ich sage, wurscht, was mir passiert in diesem Regelkreis, wie oft ich den Regelkreis durchlaufen muss, wie oft mir Gott immer wieder einen Stesser geben muss, dass ich aufhupfe. Ich komme dorthin, dass ich oben bleibe. Irgendwann einmal wird dieser Regelkreis für mich nicht mehr notwendig sein. Bei der Atomuhr geht das nicht. Die braucht ständig einen Regelkreis. Das ist der Unterschied. Ohne Regelkreis funktioniert keine Atomuhr. Ich werde einmal funktionieren so super, dass ich gar keinen Regelkreis mehr brauche. Das ist der Unterschied. Und wenn das passiert ist, dann habe ich mit Gottes Hilfe gesiegt. Denn alles, was aus Gott geboren ist, nicht für jedermann, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Merkt ihr, was das für ein super Regelkreis ist, den wir brauchen eigentlich für unser Glaubensleben? Deshalb habe ich das jetzt in einem Bild dargestellt. Unser Glaube soll wachsen. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass wir wirklich wachsen wollen, oder? Wer will da hindümpeln? So in der Mostlocken. Eigentlich, wir wollen alle wachsen. Die Frage ist, wie geht es? Na, dazu brauchen wir mal, wir müssen wissen, wem glauben wir. Wir müssen wissen, was glauben wir. Und das ist einmal schon eine wesentliche Sache, die habe ich extra horizontal, denn das ist etwas Persönliches. Das ist die Beziehung zu Gott. Deswegen ist es vertikal, Entschuldigung, habe ich horizontal zuerst gesagt, nicht? Verzeihung, vertikal. Bin ein bisschen aufgeregt. Also, vertikal, zu Gott hin. Das heißt, das ist die Beziehung zwischen Mensch, zwischen dir und mir und Gott. Und jetzt brauche ich aber auch noch eine vertikale, eine horizontale, okay, eine horizontale, das ist das Warum und das Wie. Das Warum und das Wie, das ist das, wie wir eigentlich mit den Menschen umgehen. Und wenn man es insgesamt betrachtet, vertikal und horizontal entsteht ein Kreuz. Alles das hat Jesus Christus am Kreuz vollendet und vollkommen gemacht. Ich bin nur dabei, immer vollkommener zu werden. Ich bin noch lange nicht dort. Aber ich möchte immer mehr, wem, was, warum, wie, dieses Vertikale und Horizontale möchte ich immer mehr ausleben. Deshalb haben wir auch Gemeinschaft untereinander. Und ich freue mich immer, wenn so Jugendliche speziell, meistens, ich weiß nicht, warum die Älteren sich kaum trauen. Ich bin doch nicht so ein fürchterlicher Typ. Die können mich auch ruhig fragen, warum ist das auch so? Die Jungen haben das schon mitgekriegt. Die fragen mich oft. Sascha, komm her, wieso ist das? Warum ist das? Und wie ist das? Und ich habe gehört, und im Chat überhaupt, dort geht es rund, mein Lieber, im Chat immer. Dort wäre ich richtig gepusht, wäre ich dort immer. Okay, also, das ist aber das Warum-Wie. Wenn ich jetzt sozusagen Warum auf die Frage oder das Wie nicht beantworten kann, na, was fangen die dann an damit? Dann fehlt mir eigentlich die horizontale Basis zum Nächsten. Und deshalb, wir brauchen sowohl die Verbindung zu Gott, als auch die Verbindung zum Nächsten. Ein sogenanntes Solo-Christentum gibt es nicht in der Bibel. Es gibt keine Solo-Gemeinde. Es gibt nur eine Gemeinschaftsgemeinde. Wenn du der Solo-Christ werden willst oder sein willst, dann ist am besten, du glaubst nicht an den Regelkreis, den biblischen. Sondern dann ist besser, du gehst in eine Eremitage, irgendwo hin. Und versuchst dort ein heiliges Leben zu führen. Und dann wirst drauf kommen, dass du da nicht geht. Also, aber das ist noch zu wenig. Denn das Wachsen bedeutet ja, ich muss etwas aufsteigend haben. Das heißt, ich muss eine Linie haben, die aufgeht. Und jetzt darf das Radl da, der darf nicht sofort so gehen, sondern das Radl muss so gehen. Ne? Und ihr wisst, was am Berg aufschleppen, ist immer schwieriger, wie runterrollen lassen. Und damit ist klar, unser Glaubensleben ist keine einfache Sache. Ist ganz logisch. Das heißt, wenn ich das wirklich alles ausüben möchte, dann ist das eine Mühe und Plage. Und Gott hat uns nicht gesagt, uns geht es nur super. Gott hat von Anfang an, seitdem wir den Sündenfall begangen haben, gesagt, alles wird Mühe und Plage sein. Sowohl für den Mann, als auch für die Frau. Das hat es leider nicht ausgenommen. Tut leid. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist ganz was anderes. Schaut her, da fehlt jetzt die Wehmspeiche. Was passiert denn, wenn ein Radl nicht vollständig ist? Was passiert denn dann? Es eiert, nicht? Es funktioniert nicht ganz. Probiert es einmal, also bei unseren Fahrrädern sind ja sehr viele Speichen drauf, aber nehmt es einmal nur ein Viertel von den Speichen aus, dann probiert es vorn. Da wird es vorn, patsch, geht es rein und dann eiert es weiter. Das heißt, auch in unserem Glaubensleben, wenn der eine dieser Speichen fehlt, haben wir ein Problem. Weil dann eiern wir dahin, statt dass wir leben. Das heißt, wenn wir sozusagen, wenn wir die Wehmspeiche wegnehmen, und das ist zum Beispiel immer dort, wo die persönliche Beziehung zu Gott allein weggenommen wird. Also zum Beispiel, wenn ich dann in irgendeiner Form einen Marienkult hineinnehme und sage, das ist gescheiter, du betest zur Maria, weil Gott ist ja so fern, mit dem kannst du eigentlich nicht reden, gescheit. Maria, das ist einer von uns, mit der kannst du leichter reden. So wird immer argumentiert. Aber da, was heißt das? Im Grunde genommen ist die Wehmspeiche weg. Weil die Maria ist nicht das oder diejenige, die den Regelkreis regelt. Du kriegst von der Maria keinen Anstoß. Den kriegst du nur von Gott. Das heißt, wir sehen hier, wir haben mächtige Möglichkeiten, mit unserer Kultur direkt in Verbindung zu treten und zu sagen, wo hast du denn das Problem? In dem Fall hast du das Problem mit wem? Wenn das Wem nämlich weg ist, dann ist auch die Wahrheit weg. Weil nur in dem Wem liegt die Wahrheit. Was sagt Jesus Christus?
Ich bin der Weg
und habe keine Wahrheit.
Hast du falsch gelesen?
Habe ich falsch gelesen? Okay, gut. Also genehmigt. Okay. Ja, aber weißt du, mit Lesen habe ich Probleme. Okay, gut. Also ich bin der Weg und die Wahrheit. Und dadurch auch das Leben. Er sagt es eindeutig. Und deswegen sagt er hinten noch, ohne mich kommt jeder zu Gott.
Niemand.
Niemand zu Gott. Aha. Also ohne mich kommt niemand zu Gott. Außer mich nicht. Und das geht's. Das heißt, wenn ich dieses Wem wegnehme, dann habe ich eigentlich nichts, was mich regelt. Es fehlt mir eigentlich der Regulator. Das war genauso wie bei der Atomuhr, auf einmal fällt der Strom aus, haben wir jetzt gerade gehabt. Was haben wir gesehen, wenn der Strom ausfällt, weg ist? Nichts regelt mehr. Das heißt, die ganze Atomuhr nutzt mir nichts, die ganze, wenn ich keinen Regulator habe. Na gut, okay, jetzt haben wir also erklärt, was mit der Wehmspeiche ist. Ne? Aber ich behaupte mal, wenn das Wehm wegfällt, was ist dann automatisch auch weg? Das war's, ist klar. Das heißt also, wenn das was weg ist, dann kann ich vielleicht noch an irgendeinen Gott glauben. Aber das ist noch lange nicht gesagt, was für ein Gott das ist. Das heißt, wenn ich das was auch nicht habe, dann habe ich ja keinen Inhalt. Dann rede ich irgendwas. Und was ist dann das Problem? Dann rede ich auch irgendwas von Gott. Und er sagt, entschuldige, du bist ein falsches Elektron. Mit dir kann ich nichts anfangen. Das heißt, wir brauchen Glaubensinhalte und wenn uns Glaubensinhalte fehlen, beziehungsweise brechen, Das heißt, ich mache mir irgendeine Bibel, dann bricht automatisch auch das Wem weg. Dann habe ich auch kein Wem. Das heißt, wichtig bei Gesprächen ist, was ich spreche als Glaubensinhalt. Nicht irgendein Wischiwaschi dazu. Und dieses, was ich spreche, soll ein Ziel haben. Es soll immer zu Jesus Christus, zu dem Wem führen. Wenn mein Glaubensinhalt woanders hinführt, dann muss ich leider sagen, bist du schon wieder ein falsches Elektron. Ne? Hast du wieder eingeschwindelt. Kann ich nicht brauchen. Die Frage ist also, wenn diese Was-Spreche weggebrochen ist, zu wem führe ich? Führe ich zu Gott hin oder führe ich von Gott weg? Und wenn das Was weg ist, führe ich automatisch von Gott weg. Ich kann nicht mehr hinführen. Und das gilt ganz besonders, mit Gesprächen auch mit sogenannten Christen. Denn hier sollte eigentlich das Ziel sein, eine Korrektur vorzunehmen. Das heißt, in diesem Fall solltest du mit Gottes Hilfe Regulator sein, damit du dem auf den richtigen Regelkreis wiederbringst. Das ist eigentlich das Ziel der Korrektur, nämlich das Wiederherstellen bzw. das Wiederhinführen zu diesem Wem. Und das wissen wir aus eigener Erfahrung, das ist nicht leicht. Wenn sie was einzementiert hat, das aufzuweichen und heute überhaupt Korrektur einem Menschen zu geben, wie kommt der dazu, dass der mir was dazu? Wo kommt denn da hin, wenn mir jeder irgendwas daher einpuschen kann? Wo sind wir denn? Bin ich nicht auch wer? Ja, ihr wisst, nach Paulus, ich rede nach menschlicher Weise, nicht? Aber das ist unser Problem. Auch beim Evangelisieren ist das unser Problem. Und da habe ich gestern auch schon gesagt, wir müssen immer mehr lernen, nicht nur unsere Glaubensinhalte dem anderen einpacken, sondern wir müssen zunächst einmal lernen, den anderen in seinem Denken zu verstehen. Wir müssen uns hineinfühlen lernen in den anderen. Und aus dem, was er uns gibt, aus dem können wir dann führen zu unserem richtigen Regelkreis. Ich kann einen anderen, der im Regelkreis drinnen ist, an irgendeinen Verkehrten, den kann ich nicht so den Strom ausschalten, weil sonst ist er nicht mehr da. Man glaubt gar nicht, was man mit einem Regelkreis alles machen kann. Ne? Weil wenn ich den Strom einmal ausschalte, dann ist er nichts mehr. Das heißt, ich muss mit seinem Strom zunächst einmal arbeiten und den dann überleiten in den richtigen Regelkreis. Und das ist Arbeit. Das ist Mühe. Jetzt erzähle ich ihm schon 100-mal das Gleiche und der Kerl versteht mich noch immer nicht oder will es nicht annehmen. Mache ich nie wieder, dann soll er drinnen bleiben. Na, so hat Jesus auch gehandelt. Nicht? Nicht aufgeben. Nicht aufgeben, okay. Genehmigt. Also wirklich immer wieder und immer, solange es sich Gelegenheit gibt, wie lange haben wir denn Zeit? Solange wir leben, beziehungsweise bis der Herr kommt. Okay, das heißt, wir sehen, die Frage ist, was weiß ich selbst, was ich glaube, ist einmal eine wichtige Sache. Und das Zweite ist, bringt mich mein Wissen näher zu Gott oder bringt es mich weiter weg von Gott? Wenn ich jetzt sozusagen nur mein physikalisches Wissen hernehme und das allein in meinem Kastel los, führt mich das zu Gott? Nein. Aber ich kann sehr wohl dieses Wissen der Physik anwenden, um es zu Gott zu führen. Das heißt, Physik ist eine super Sache. Nächste Speiche. Warum? Wenn diese Speiche weg ist, das ist dann eine ganz wesentliche Sache für mich selbst. Weil wenn ich meine eigenen Fragen mit Warum nicht beantworten kann, dann fange ich an zu zweifeln. Und Zweifel ist, biblisch gesehen, Unglaube. Nicht glauben, ich zweifle eh nur ein bisschen. Wenn du zweifelst, bist du im Unglauben. Denn dann sagst du nicht, Gott hat gesagt und es ist wahr. Du kannst schon Bibel lesen und sagen, okay, ich verstehe das nicht. Gott hilf mir, dass ich das verstehen kann. Ist okay, das ist noch kein Zweifel. Aber da muss ich selber zugeben, ich bin noch nicht auf dem Level, dass ich das verstehe. Und das ist kein Problem. Weil jeder steht in einer anderen Heiligungsstufe. Und da sagt Gott nicht, du bist mir mehr wert, weil du bist auf der Stufe 10 und du bist mir nichts wert, du bist auf der Stufe 0. Das zählt bei Gott nicht. Für jeden ist Gott sein Kind. Und je nachdem, wie er auf was für einer Stufe ist, arbeitet Gott mit ihm. Er arbeitet mit jedem Einzelnen völlig anders. Keiner von uns wird genau gleich behandelt von Gott. Sondern jeder ganz individuell. So ein Gott musst du einmal haben, dass er individuell mit dir arbeitet. Das heißt, wenn die Warum-Speicher fehlt, dann habe ich selber ein Problem. Weil wenn das Warum ich nicht begründen kann, dann weiß ich letztendlich nicht, von wem ich rede und von was ich rede. Und wenn ich nicht weiß, von wem ich rede und von was rede ich dann? Dann kommt nur heiße Luft raus. Also daher, es ist wichtig, dass wir hier sozusagen das Warum begründen können. Wenn wir das nicht können, dann ist unser Glaube eigentlich nur eine Krücke für irgendwas. Irgendjemand hat gesagt, komm zu uns, dann geht es dir besser. Und dann gehe ich halt hin mit den Krücken und auf einmal komme ich drauf, ja, das ist auch super, die wollen mir alle, ich kann die Krücken weghaben. Jetzt gehe ich so leiwand dahin und nach ein paar Minuten komme ich drauf, na, aber der will mich nicht und der will mich auch nicht. Also am besten ist ich immer wieder meine Krücken und wandere wieder zurück, nicht? In mein Kobleine. Und dann bin ich wieder für mich. Ich hoffe, ihr versteht die Bilder, die ich euch bringe. Nächstes, was ist, wenn das Wie wegfällt? Na, wenn das Wie wegfällt, dann habe ich vielleicht mit mir selber keine Probleme, aber ich habe garantiert mit anderen meine Probleme. Weil wenn ich jetzt zum Alfred sage, mit dir rede ich auf kein Wort mehr, verstehst? Weil du hast mir heute gesagt, du hast keine Bibel mit, hast mir angelogen, jetzt hast du doch keine Bibel mit. Also, ich meine, wo sind wir denn, nicht? Also, wenn das Wie verkehrt ist, dann haben wir mit den Mitmenschen ein Problem. Das heißt, wir sehen, dieser ganze Regelkreis, auch dieses Rad zum Wachsen, das führt eigentlich dorthin, damit mein Glaube in der Praxis wirksam wird. Wenn mein Glaube in der Praxis nicht wirksam wird, dann gilt Jakobus. Dann bin ich vielleicht Hörer, aber kein Täter. Und letztendlich auch habe ich keine Werke des Glaubens. Habe ich auch nicht. Und damit habe ich ein Problem. Das heißt, es ist dann mehr oder weniger so, du lebst im Grunde genauso wie die Welt. Na, was hast du denn dann für einen Unterschied? Warum sollte jetzt sozusagen Jesus Christus annehmen, wenn du praktisch genauso bist wie alle anderen? Der hat ja gar keinen Ansporn, dass er so irgendwas verändert. Bringt ja gar nichts, als solches. Also, da gibt es einen Spruch dazu, Wein trinken und Wasser predigen. Nicht?
Umgekehrt.
Umgekehrt? Gut, umgekehrt. Also, mir ist es wurscht. Ihr habt es, wisst, wie es richtig ist. Mir ist es völlig egal. Wasser trinken und Wein predigen ist mir völlig egal. Aber ich glaub eher Wein trinken und Wasser predigen. Ich lebe noch ein Wein und das andere gebe ich dem anderen. Lasse dem anderen. Ist wurscht, ist egal. Gut. Also, das heißt, es gibt jetzt noch eine andere Möglichkeit, dass überhaupt die ganze Vertikale ausfällt. Wem was ausfällt, dann ist doppelt schlecht. Wenn warum wie ausfällt, ist auch doppelt schlecht. Das heißt, dann habe ich eigentlich in der Runde genommen entweder keine Beziehung zu Gott oder ich habe keine Beziehung zum Nächsten. Ich bin eigentlich ein armer Typ, weil ich habe nichts, letztendlich. Deshalb ist es wichtig, dass wir das auch wirklich erfassen. Ich möchte nochmal zurückgehen zu dem, wenn die Wem-Was-Speiche fehlt, dann hat das Auswirkung auf das eigene Leben, nämlich das Leben mit Gott. Wenn das Warum-Wie fehlt, dann hat es Auswirkung auf das Leben mit den anderen. Und beides ist schlecht. Gott hat uns eigentlich zu Gemeinschaftswesen gemacht. Und deshalb brauchen wir sowohl die horizontale als auch die vertikale Speiche. Deshalb sind auch Sprüche 2 Beziehungssätze. Jetzt muss ich wieder Pause machen, irgendwer redet. Bitte.
Die Weisheit bewahrt vor dem Verderben.
Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand annimmst zum Verständnis, erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen.
Merkt ihr, was das für eine Beziehung ist? Es geht wiederum um diesen Regelkreis. Es geht darum, ich muss verstehen die Furcht des Herrn, damit ich immer mehr zur Erkenntnis Gottes komme. Das heißt, ohne Furcht des Herrn, ohne diese Gottesfurcht, komme ich nie zur Erkenntnis. Das heißt, ich komme nicht in den Regelkreis hinein. Und erst durch diesen Regelkreis kann ich wieder mehr Furcht kriegen. Mehr Erkenntnis. Und das wechselt ununterbrochen. Das heißt, wir sehen hier, dieser Spruch ist eine Beziehung, die ich mit Gott haben soll. Daher, was ist Kenntnis? Kenntnis ist etwas verstandesmäßig Wissen und ist die Voraussetzung, Wissen ist zwar die Voraussetzung, aber noch viel zu wenig. Das heißt, wenn ich nur Kenntnis von etwas habe, habe ich eigentlich noch nichts gewonnen. Ich brauche als zweites die Erkenntnis. Die Erkenntnis ist, mit dem Wissen kann ich auch irgendetwas tun. Es ist ein angewandtes Wissen. Also, Kenntnis, Erkenntnis. Wenn ich mir den Regelkreis wieder vorstelle, bis wohin bin ich jetzt dann vorgedrungen, wenn ich Erkenntnis habe? Zumindest einmal bis zum Tun. Aber was fehlt mir noch? Der Schluss des Regelkreises, das Schließen. Und ihr wisst, ein Strom fließt nur dann, wenn das Ganze geschlossen ist. Das heißt, ich brauche noch etwas, nämlich Verständnis. Das ist die Erkenntnis entsprechendes einsichtsvolles Handeln. Nicht nur Handeln irgendwie, sondern nach dem, was Gott mir von mir möchte. Er ist derjenige, der mir dann sagt, so mächtig, dass du in deinem Leben wandelst. Und oft wandeln wir nach wem? Nach meinem eigenen Gutdünken. Ne? Das ist ja das Problem. Und man kann das auch anders sagen, sozusagen Kenntnis, Erkenntnis, Verständnis ist sozusagen Hirn, zuerst einmal Kenntnis, dann ist Erkenntnis, mir ist es klar geworden, ich will das auch tun, aber wenn ich es nicht wirklich durchführe, ist es eigentlich noch nicht getan. Ich kann mit allen einverstanden sein bis daher, aber wenn ich es nicht tue, ist der Regelkreis nicht geschlossen. Und damit sind wir wieder bei dem Problem, dass wir immer wiederum uns vor Augen führen müssen, Gott möchte mit uns nicht nur eine Beziehung, sondern er möchte auch, dass wir uns in der Beziehung mit ihm bewegen. Er möchte uns vorantreiben in seinem Heilsplan. Weil wenn wir sozusagen nicht funktionieren in dem Heilsplan, entweder lost er uns und nimmt einen anderen, oder es ist so, wie er es sich vorgenommen hat. Er kommt zu seinem Ziel. Die Frage ist nur, ob ich noch hink oder eigentlich mit Freude hingehe. Das ist die Entscheidung, die ich habe. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Und nicht, damit es mir gut geht. Es kann mir gut gehen und es soll mir auch gut gehen. Aber es ist zu seinem Wohlgefallen. Denn er will zum Ziel kommen. Er möchte uns in sein Reich aufnehmen. Das heißt, wenn wir sagen, das tue ich, dann habe ich schon ein Problem. Weil ich tue es, aber weil Gott es von mir haben möchte. Er ist sozusagen der Pusher. Er gibt mir wieder einen Stress, dass ich ein bisschen auf ein höheres Niveau komme. Und dann trappel ich wieder in dem höheren Niveau und pff, bin ich wieder runtergefallen. Und dann kommt er wieder und ein Buschel, hupf, putsch. Ich glaube, jetzt wisst ihr, wie der Regelkreis geht. Nicht? Das heißt, er ist, und da steht es eindeutig, er wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, auch der Glaube kommt von ihm. Der kommt nicht aus mir aus. Ich habe mir den Glauben nicht ausgedacht. Sondern der Glaube wurde mir gesagt. Oder ich habe es gehört. Aber er kommt von außen in mich hinein. Der kommt nicht von mir aus. Bitte.
Warum lassen wir auch den Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht?
Warum habe ich gerade diese zwei Verse genommen? Ich hoffe, ihr seht es. Das ist sozusagen die Wem-Was-Speiche und das ist die Warum-Wie-Speiche. Denn da geht es um den Nächsten. Sie lassen nicht ab zu beten, dass sie zur Erkenntnis kommen, dass sie immer mehr da reinkommen. Ne? Und damit habe ich dann tatsächlich den Regelkreis geschlossen. Wenn ich sozusagen tatsächlich wiederum hineinkomme in die Gottesfurcht. Im geistlichen Sinn kommt stets Erkenntnis vor Verständnis. Ja, das ist leider oft völlig anders. Wir lesen irgendeinen Text in der Bibel und dann sagen wir, verstehe ich. Brauche ich nicht mehr weiter, geht gleich weiter. Und dann kommt irgendwann einmal, ja, Frage oder irgendwas, Moment einmal, wieso steht denn das so dort? Und dann fange ich erst zum Grübeln an. Letztendlich, dann gehe ich zurück zur Kenntnis und versuche zuerst einmal eine Erkenntnis zu erfassen aus der Bibel heraus. Und vielleicht dann, wenn ich mich gut genug damit beschäftigt habe, dann komme ich zu einem Verständnis, dass ich sage, jetzt ist meins. Da können jetzt kommen, wer will, können Fragen stellen, was auch immer, jetzt habe ich es. Jetzt kann mich nichts mehr erschüttern. Und wenn noch so blöde Fragen oder irgendwas daherkommen, ich habe das Verständnis dafür. Ich weiß es. Nämlich so, dass ich sage, ich kann es auch anwenden. Und das ist wichtig für uns. Gerade in der heutigen Zeit, viele wollen wirklich immer sozusagen wissen, warum das so steht oder wo das steht in der Bibel. Du musst nicht die ganzen Verse alle auswendig kennen. Spielt überhaupt keine Rolle, dass du sagst, weißt was, ich muss nachschauen. Ich weiß nicht auswendig. Das macht dich eigentlich menschlich und nicht sozusagen überdimensional. Und am besten ist, wenn du sagst, weißt was, da mal miteinander nachschauen. Dann wirst du gleich sehen, ob es wirklich Interesse ist, um wirklich etwas zu erfahren oder ob es nur ist, damit es dich ärgern. Brauchst nur sagen, machen wir es miteinander, dann wird meistens hören, na tut leid, jetzt habe ich keine Zeit. Entschuldige, aber weißt du, mein Mann war daheim und außerdem die Kinder und was weiß ich was. Und dann gibt es jede Menge Ausreden dazu. Aber biblisch gesehen ist prinzipiell Erkenntnis vor Verständnis. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an die sogenannte Eva-Methode, Bibelstudium-Methode Eva. Könnt ihr euch erinnern? Haben wir gemacht, lang. Was heißt das, Eva? Erkennen, verstehen und dann anwenden. Sehr richtig, ne? Eva-Methode. Erkennen, verstehen, anwenden. Das ist eine Bibelstudium-Methode. Und das ist wichtig, dass wir zuerst immer erkennen und dann verstehen. Das ist sozusagen, zuerst muss ins Herz. Und dann kann es erst in die Hand rein. Wie kann ich aber Erkenntnis Gottes bekommen? Das ist eine gute Frage, nicht, oder? Wie kann ich Erkenntnis Gottes bekommen? Naja, im Grunde genommen geht es immer darum, ich muss bei Gott selbst anfangen. Das heißt, wie fange ich bei Gott an? Na, ich muss seine Reden einmal annehmen. Ich muss seine Gebote bewahren. Ich muss immer wiederum zunächst einmal bei ihm anfangen. Und das haben wir gerade jetzt da bei Sprüche 7 bis 14. Und das ist schon etwas, fängt schon an, wo wir eigentlich am liebsten haben, machen wir die Bibel wieder zu. Weil was steht da? So gehorcht. So gehorcht. Und dann meistens, wenn wir jetzt also Kenntnis und ohne Erkenntnis und Verständnis, dann kommen meistens da welche daher. So gehorcht mir nun meine Söhne. Ah, uns Frauen geht das nicht so. Doch super, ne? Also, um Frauen geht es da nicht, weil das gilt nur für die Söhne. Für mich gilt es auch nicht mehr, weil ich bin schon Mann. Und sogar Ehemann. Also daher, für mich gilt das schon gar nicht mehr. Ne? Und damit müssen wir aber, was schätze ich jetzt, was ich meine mit Kenntnis, Erkenntnis, Verständnis? Wenn ich so rede, dann habe ich garantiert kein Verständnis dafür. Ne? Die Frage ist, ob ich überhaupt ein Erkenntnis habe. Vielleicht Erkenntnis, ich weiß, dass das da steht. Aber sonst habe ich nichts. Das heißt, da muss man natürlich wieder wissen, dass es in der Bibel Abstufungen gibt. Es gibt sozusagen Kind, Sohn, Mann. Und das ist sozusagen etwas, was für beide Geschlechter gilt. Das heißt, du fängst an, indem du überhaupt als Kind in eine neue Familie hineinkommst. Wenn du aber in eine neue Familie hineinkommst, nämlich zu Gottes Familie, und das ist völlig wurscht, ob du jetzt Mann oder Frau bist, dann bist du zwar Kind, aber Gott fängt mit dir an, dich zu erziehen, und dann bist Sohn. Der Sohn ist praktisch zum Erziehen da. Was machst denn du mit deinen Kindern? Sagst du nur, bist Kind, reicht schon, oder tust du das Erziehen? Mit der lachen schon ein paar, sagen, besser war nicht. Alles klar, das machen wir bei Gott genauso. Das ist ganz normal. Machen wir es ganz genauso. Das heißt, jetzt kommen wir sozusagen in die Erziehung Gottes. Und jetzt sagt Gott, und ich erziehe dich so lange, bis du Mann bist. Und es steht sogar im Epheserbrief, vollkommen. Vollkommener Mann. Das heißt, bis du vollkommen bist. Und wann passiert das? Wenn du bei ihm bist. Und das ist völlig wurscht, ob das Mann oder Frau ist. Ne? Wenn du vollkommen bist, bist du bei ihm. Das muss man natürlich wieder in einem Fall wissen, aber das Wissen allein nutzt nichts, sondern du musst es sozusagen erkennen. Aha, Gott will mich erziehen. Er tut mit mir arbeiten. Ich bin in seinem Regelkreis drinnen. Wie lang? Bis er mich dort hat, wo er mich haben will. Und das muss ich sozusagen erkennen. Und jetzt kommt sozusagen das Verständnis dazu, dass ich sage, genauso Gott will es und nicht anders. Mit all meinen Fehlern, mit all meinen Mängeln, ich will es genauso haben, weil ich weiß, nur so kommst du mit mir zum Ziel. Und zum Ziel will ich. Wie viel denken so, wenn sie da einen Vers lesen? Das ist ja kaum jemand, die meisten lesen das aber, und sagen, aha, naja, okay, schön, aber naja, weißt du, da steht zwar Vater und Mutter und so, ne, Entschuldigung, weicht nicht von der Rede meines Mundes, meine Söhne, lass deine Wege fern von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses, dass du nicht gebest die Kraft deiner Jahre einer Unbarmherzigen, dass ich nicht Fremde von deinem Vermögen sehe, und dass du mühsam erworben hast, komme in eines anderen Haus und müsstest hernach seufzen, wenn dir Leib und Leben vergehen. Merkst du es, worum es geht? Gott möchte ich eigentlich zum Leben bringen und wir sagen, brauche ich nicht. Und deswegen steht dann dort, und da kommt jetzt das zweite Wort, was wir nicht gerne hören. Ach, wie konnte ich die Zucht hassen? Na Zucht, bitte, bist du ihr. Na wer tut denn heute noch züchtigen? Na wo kommen denn da hin? Zucht. Ja, aber Zucht bedeutet nicht das, was wir normalerweise verstehen. Hauen, dreschen, bis der andere nur noch blaue Flecken hat und sagt, jetzt weiß ich nicht mehr, ob du mich haust oder nicht, weil ich spüre nichts mehr. Sondern Zucht im biblischen Sinne heißt Unterweisung. Zucht im biblischen Sinne heißt Unterweisung. Und wo? In Gottesfurcht und Erkenntnis. Das ist Zucht biblisch. Und jetzt ist die Frage, wenn du in dem Regelkreis rennst, willst du keine Unterweisung haben, dann unterbrichst du den Regelkreis. Bist der falsche Elektron. Das heißt, dieser Vers 12 ist unheimlich wichtig, weil jetzt sagt er, wie konnte ich eigentlich die Unterweisung unterlassen? Schrecklich für mich, dass ich das gemacht habe. Gar nicht so sehr mal zunächst für den anderen, sondern für mich ist es schrecklich. Wie konnte ich der Stimme meiner Lehrer und dass mein Ohr nicht zu denen zurückkehren, die mich lehrten? Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen vor allen Leuten und vor allem Volk. Das heißt, zum Schluss sagt er, ihr mich da noch besonnen, dass ich doch in den Regelkreis rein will. Sein hoffnungsvoller Vers. Für uns alle. Weil in dem leben wir alle miteinander. In dem. Das heißt, seine Reden und seine Gebote bewahren. Wenn ich etwas höre, aber kein Verständnis entwickle, dann tue ich es auch nicht. Und dann kann ich aber auf falsche Wege kommen. Auch wenn ich jeden Tag 3 Stunden Bibel lese. Weil wenn die Erkenntnis fehlt und nicht zum Verständnis führt, dann kann ich die Bibel auswendig kennen und es kommt eine Topfmasse. Quark. Damit es die Deutschen auch kennen. Also, es ist ganz wichtig, nicht die Stunden zu zählen, wie lange ich Bibel lese, sondern es ist ganz wichtig, die Zeit zu wählen, dass ich zur Erkenntnis und Verständnis komme. Das ist viel wichtiger. Und wenn ich nur einen Vers lese und den wirklich begriffen habe, was eigentlich dahinter steckt, dann ist es mehr für mich, als wenn ich 5 Seiten die Bibel lese. Weil dann habe ich, wenn ich 5 Seiten Bibel lese, ohne Erkenntnis und Verständnis, dann habe ich einen Hackerl gemacht. Gott, ich bin brav gewesen, gell? Krieg wieder ein Ei. Musst mir wieder schön auf die Schulter klopfen, musst hochzufrieden sein mit mir. Gemeinschaft mit Geschwistern schützt mich nicht davor, ins Verderben zu stürzen, steht auch in dem drinnen. Das heißt, wenn ich die verkehrten Leute habe, komme ich nicht in die richtigen Bahnen. Ich muss mir wirklich die Leute aussuchen. Und da sagt Gott, du sollst auch suchen danach, denn es gibt sie. Du musst nur wollen. Wenn du aus Bequemlichkeit irgendwo hinsetzt und sagt, es reicht, wenn der Hintern da sitzt und ich habe schön warm, okay. Gott sagt, okay. Aber dann darfst du nicht wundern, wenn er dich in die Zucht nimmt. Die Kluft zwischen dem, was ich sage und höre und selber lebe, darf nicht zu groß sein. Sie kann nie gleich sein. Das ist das, was wir gestern gehabt haben zwischen Stand und Zustand. Die Kluft dazwischen, die dürfen nicht sagen, du redest so, aber leben tust ganz anders. Das geht nicht. Dass ein bisschen immer dazwischen ist, ist ganz logisch. Und da musst du der Erste sein, der sagt, du hast völlig recht, wenn du das jetzt beobachtet hast, hilf mir, dass ich aus dem Wasser komme. Jakobus sagt, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist eigentlich Gottes Wunsch, dass wir in nichts Mangel haben. Und letztendlich erschenkt uns das auch, dass wir in nichts Mangel haben. Und gerade der Jakobusbrief sagt das eindeutig, ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Das heißt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Das haben wir schon alles besprochen, das sind nur Bestätigungen dazu. Die Übersicht des Jakobusbriefes sagt es ganz klar, wir sollen vollkommen sein, vollkommen, nämlich vollkommen im Reden, Hören und Tun von Gottes Wort, vollkommen im Umgang mit den Geschwistern, wenn du wieder schaust, vertikale, horizontale Ebene, vollkommen, wie man ausharrt und geduldig ist, vollkommen im unparteiischen Umgang miteinander, vollkommen sichtbar machen meines Glaubens im geschäftlichen Umgang, vollkommener Einsatz im Umgang mit abgierten Geschwistern, das ist das letzte, Fünfer, also Jakobus 5, und eine Selbsttäuschung ist Hindernis für Vollkommenheit. Das heißt, wenn ich sozusagen mir selber immer auf die Schulter und klopfe und sage, was ich nicht schon alles weiß, dann sage ich, bitte, wer seid ihr? Da steht der richtige Typ. Ne? Dann habe ich da das. Und wenn ich das habe, dann fehlt mir alles andere. Und das steht nicht in der Bibel. Das steht höchstens drin und sagt, so sollst du nicht sein. Deshalb, da muss ich immer kämpfen, mit dem. Und da bin ich noch weit weg davon. Und muss jeden Tag aufs Neue schauen, dass ich überall ein bisschen weiterkomme. Wie war das Mineral? Das fällt runter? Das Rau soll eigentlich hinaufgehen. Und das ist eine Arbeit. Das heißt, die Selbsttäuschung ist etwas, was wirklich sehr, sehr gefährlich ist für uns Menschen. Weil wir tun uns oft gerne selber betrügen. Na, so schlecht wie der andere bin ich nicht. Na, schau dir den an, na, schau dir die an. Na, das mache ich nicht. Also, das ist gefährlich. Daher, denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Das müssen wir immer vor Augen haben. Ich bin eigentlich immer in der Gefahr, in die Selbsttäuschung hineinzukommen. Ja, nicht glauben, wir sind schon dort. Immer am Weg dazu sein, des Raumes immer wiederum angetrieben werden. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht auch niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner fremden Begierde, eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Und danach, wenn sie empfangen hat, dann geht es bis zum Tod. Wir sind es eigentlich. Bei uns müssen wir immer anfangen. Nicht auf den anderen schauen und sagen, schau, was der alles macht. Was mache ich alles? Da fange ich an. Und führe mich nicht in Versuchung. Die Antwort findet sich im Psalm 139. Dort sage ich nämlich, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob ich am Weg der Mühsal, das heißt, dass ich auf dem falschen Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Dort muss ich hin, auf den ewigen Weg. Das heißt also, wir sehen, es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Und da haben wir alle zu tun. Alle miteinander haben wir da zu tun. Daher das Prinzip der Bibel lautet, der Weg der Demut führt zum Wachstum. Und da haben wir schon wieder ein drittes Wort heute. Nicht? Heute habe ich lauter Worte, die man nicht gern hören. Nicht? Nämlich das Wort Demut. Stolz ist viel besser. Aber Stolz ist gerade das, was wir nicht brauchen können. Demut, der Weg der Demut führt zum Wachstum. Geistliche Reife muss sichtbar sein. Das ist das Prinzip der Bibel. Ist das, von dem ich überzeugt bin, dass es richtig ist, so wichtig, dass ich es auch tue. Erst wenn ich es tue, dann ist es wirklich wichtig für mich. Weil dann kann ich erst den Regelkreis schließen, wiederum zur Gottesfurcht. Ohne Tun bin ich irgendwo. Wir haben oft Ausreden, um uns mit weniger zufrieden zu geben, als wir sollten. Wir kürzen oft. Und das ist genau das, was wir nicht tun sollen. Deshalb gibt uns Jesus eine Latte, die wir wahrlich nur erst, wenn wir bei ihm sind, erreichen werden. Nämlich die Berglehre. Die gesamte Berglehre ist nicht zu halten in unserem heutigen Leben. Und die ist identisch mit Jakobus 1 bis 5. Wir müssen wissen, dass wir ohne Gottes Hilfe nicht ein Fuzzi von dem Ganzen halten könnten. Und deshalb ist es mehr oder weniger so wichtig, dass wir die Berglehre zwar kennen, aber uns immer wieder ausstrecken nach dem. So wie Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was droben ist. Und das wünsche ich euch, dass euer Regelkreis nie zu Ende geht oder unterbrochen wird, sondern immer wieder von Gott euch ein Stückchen mehr in die nächsthöhere Ebene gebracht wird. Und dort wünsche ich euch, dass ihr nicht herunterfallt, sondern von dort wieder weiterkommt. Und auch das ist ein Unterschied zur Atome. Die kann das nicht. Die kann höchstens immer nur auf die gleiche Ebene kommen. Aber wir können von einer Ebene in die nächste und wieder in die nächste und wieder in die nächste und bis an unser Lebensende können wir immer wieder Ebenen hochklettern, damit wir dann in seinem Reich auf seiner Ebene sind. Dann sind wir am Ziel. Amen.
Amen.